Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
We are back with a good feeling with White Chalk Podcast with Max Nang and Alex King. Was geht ab, Maxi?
Hey Alex, alles fit bei dir?
Alles fit.
Alles, weißt du auch warum? Weil die Fit One Würzburg Baskets gestern gewonnen haben.
Yes, sir!
Du warst da, richtig?
Ich war da.
Du warst sogar im Fernseher.
War ich wieder im Fernseher?
Ja, du warst. Du hast es wieder geschafft, Alex. Du warst wieder einmal im Fernseher.
Ja.
Und hast wieder mal alle Leute mit deiner Schönheit
beglückt. Verschöne?
Ja. Du hast das Leben von den allen anderen Zuschauern schöner gemacht, weil du im Fernseher aufgetaucht bist. So kann man es sagen.
So kann man es sagen.
So ja, kann man es sagen.
Ich freue mich wieder vom Fernsehen mit meinem Mahomie Pat King. Patrick Femmerling. Und mit Seabass. Ja, es war cool. War eigentlich ziemlich spontan. Die haben mich gefragt, ob ich gerne ein Interview führen würde. Und ja, das war einfach mal kurz über das Thema. Hannes wieder. Über ihn zu sprechen, was für eine Leistung er gebracht hat, muss ich mal wieder was sagen. Ey, der ist der Hammer. Letztes Jahr Regionalliga gespielt. Ich will nicht sagen negativ halbe Portion, warum ich halbe Portion sage, so wie er sich einfach auch körperlich entwickelt hat, war er noch eine halbe Portion von das, was er jetzt ist. Und ja, und spielerisch, ja, er hat schon immer so diesen Instinkt gehabt. Es war natürlich schön, ihn zu begleiten mit seinem Vater als mein Assistenttrainer und ja, und jetzt ihn auf dem Parkett zu sehen und wieder das Team so heranzuführen mit einem Double-Double. Hut ab. Also wir werden viel von ihm noch sehen in der Zukunft, auch wenn es nicht hier bei den Fit One Würzburg Baskets sein wird. Aber er ist Würzburger Junge und freue mich natürlich, wenn wir ihn verfolgen werden und hoffentlich irgendwann wieder mal in der Turnhölle zu sehen. Oder in der neuen Multifunktionshalle.
Oh, stimmt.
Weil da habe ich vor kurzem jetzt von Martin Heilig, unseren neuen OB, der
ist... OB, also Oberbürgermeister.
Oberbürgermeister?
Ja. Das ist eine gute Frage. Pass auf, du kannst gleich weiter erzählen, da muss ich jetzt reingrätschen. Du kennst ja, wenn Frauen Menstruationsbeschwerden haben, dann nutzen sie ja oft OB. Tampons.
Ja.
So, weißt du, für was OB steht?
Obere Beine? Nein. Keine Ahnung.
Eigentlich total logisch.
Nicht oral? Organische Behandlung? Keine Ahnung.
Ohne Binde.
Ohne Binde?
Ja, weil der sonst halt... das Produkt der Wahl die Binde war und dann haben die das OB genannt, ohne Binde.
Ohne Binde, krass. Hey, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Siehst du mal, jetzt bist du wieder ein Stück schlauer.
Jetzt,
okay,
jetzt verstehe ich die Frauen wieder.
Jetzt kannst du vom Oberbürgermeister weiterreden.
Oberbürgermeister, der hat gesagt, ich habe auf Instagram gesehen, dass viele sich beschwert haben oder gesagt haben, sind kritisch über seine Entscheidungen oder was er in der Zukunft für Würzburg machen möchte und hat halt nur nochmal auf einen Instagram-Post klar gemacht, dass er für eine Multifunktionhalle, um die Baskets und Konzerte hier die Stadt attraktiver zu machen. Und bin echt gespannt. Also ich kann mich erinnern, vor 14 Jahren, wo ich hier gespielt habe, wurde mir auch davon sehr viel auch erzählt von dieser Halle. Und jetzt 14 Jahre später steht sie noch nicht. Aber ich weiß, die Stadt und alle, die dafür zuständig sind, geben alles dafür, dass diese Multifunktionhalle steht und das würde der Stadt wirklich gut tun, weil man sieht jeden Tag, wie viele Touris hier durchlaufen und diese Stadt hat es mehr als verdient.
Okay, eine kleine Zwischenfrage.
Yes.
Wie findest du den Standort, wo sie geplant ist?
Ist es da beim Bahnhof genau?
Genau, da an dieser...
Da, wo dieser große Parkplatz ist.
Da die Grumbühlbrücke, genau.
Ja, okay. Ja, ja, ich habe gehört, viele... Mit dem Parken ist es sehr schwer. Und
da hast du ja das neue Parkhaus am Bahnhof, also da hast du schon ein großes
Stand.
Aber du musst dir überlegen,
ja.
Ich weiß nicht, wie oft du da am Berliner Ring entlang fährst.
Ja.
Wahrscheinlich relativ häufig.
Sehr oft.
Und wenn du da in den Berufsverkehr reinkommst oder morgens, das ist Chaos. Und jetzt stell dir mal vor,
nach dem Spiel.
Diese Halle soll irgendwie 6.000 Plätze oder sowas bekommen, ja, glaube ich, gell, oder 5.000 irgendwas.
Ja.
Und dann, keine Ahnung, lassen wir die Hälfte vielleicht mit Zug, Bahn und Bus und sonst was anreisen.
Mhm.
Und vielleicht nochmal 1.000 Leute, die laufen, und dann hast du trotzdem 2.000 Leute, die mit dem Auto weg müssen. Es sind nicht 2.000 Autos, aber lass es mal vielleicht...
Und da gibt es ja keine Straßenbahn, gell?
Aber doch, da ist doch die Straßenbahn. Jetzt. Aber wie viele Leute nutzen die dann letztendlich? Verstehst du, was ich meine?
In der Fit One Würzburg Basket, also in der TecTec Arena, nehmen sie ja sehr viel die Bahn.
Ja, da ist ja die Parkplatzsituation auch Chaos.
Das ist auch Chaos.
Also, ne? Weißt du, das
da ist... parkst du auch auf der anderen Seite der Brücke.
Genau, und dann musst du rüberlaufen, genau. Oder halt, wenn du...
Ja.
So einen Status hast wie du, wirst du geschuttelt.
Ja. Aber viele wohnen ja in Würzburg, und ich glaube ja auch, da die Straßenbahn wollen sie auch bauen, Richtung Hubland hoch.
Ja.
Also ist, ich glaube, da wollen sie schon sehr viel machen und tun, und ich glaube, das sollte aber nicht hindern, diese Halle aufzubauen.
Nee, aber auf keinen Fall. Ich bin auch voll pro aber Halle. Aber
den Ort finde ich cool. Weißt du warum? Weil ich finde es halt cool, weil da fahren halt alle die Straßenbahn, die Regionalbahn, die ECEs, und die sehen ja alle diese geile Halle dann.
Ja, du hast recht. Aber ich bin trotzdem gespannt, wenn jetzt zum Beispiel ein Konzert ist.
Ja.
Das ist ja nicht, also, dass aus Würzburg zum Beispiel zum Basketball viele Würzburger kommen, ist ja klar.
Ja.
Aber wenn jetzt ein Konzert ist.
Von viele von außen.
Das heißt ja, also, und ich glaube, gerade so dieses Überregionale oder diese, vielleicht nicht zwangsläufig überregional, aber zum Beispiel, ich komme ja aus Gerolzhofen, das ist jetzt eine Dreiviertelstunde ungefähr von Würzburg weg. Dann kommen halt viele Leute, die ein Auto zu einem Konzert fahren, weil das nächste Konzert ist halt eigentlich nicht in Würzburg, sondern es ist immer Köln, Frankfurt, München oder sonst wo. Und wenn Würzburg das hätte, dann würden aus der ganzen Region auch viele kommen, und da fährt halt eben keine Bahn. Das heißt, da wird halt dann auf jeden Fall viel Autotraffic sein. Und dann bin ich mal gespannt, weil das kann ja den kompletten Berliner Ring da oder diese komplette Verkehrslage da komplett lahmlegen.
Aber gegenüber doch von der Straße bei Lidl, da wo die Hotels sind, da ist auch ein Parkhaus.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass die Parkplätze das Problem sind.
Einfach der Verkehr. Ich glaube,
der Verkehr ist das Problem.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Außer da werden halt bei jedem Konzert muss halt die Polizei auch da stehen und einfach
das regeln. Ja, das kann sein. Aber ich glaube, ich bin mal gespannt, wenn sie irgendwann mal steht. Ich weiß ja nicht, irgendwie, wie du sagst, vor 14 Jahren, wenn das erste Mal mit dieser Arena geworben wurde, und jetzt ist es ja auch schon wieder, jetzt wohne ich seit 4 Jahren in Würzburg. Ich habe das jetzt auch schon seit 4 Jahren jedes Jahr aufs Neue mitbekommen. Ja. Nie wurde es gemacht. Dann gut, war auch Corona und das ganze Zeug. Aber ich bin mal gespannt, wenn die dann steht und es das erste Mal quasi dieser Andrang auf diese Halle ist, wann auch immer das sein wird, wird es, glaube ich, ziemlich krass einfach.
Ja.
Und da müssen wir einfach mal gucken, was da geht dann letztendlich. Und ich meine, so eine Halle, ich kann es nicht abschätzen, aber die baust du ja nicht in einem halben Jahr.
Nee.
Das dauert ja mindestens wahrscheinlich 2 Jahre, schätze ich.
Ja.
Und dann musst du ja wahrscheinlich ganz viele Gutachten machen mit Lärmschutz und sowas. Meinst du, wie viele Leute da vielleicht, die außen rum wohnen, weil das ist ja trotzdem, sage ich mal, in Würzburg und nach zur Grombühl hin hast du ja dann die ganzen Leute. Und wie viele Leute da wahrscheinlich dann schauen müssen, oder die Stadt muss schauen, dass es irgendwelche Lärmschutzgutachten, ne, und was der Kuckuck was gibt.
Da gibt es so viele
Richtlinien. Genau. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich gar nicht so easy, die einfach zu bauen.
Ja.
Aber es würde natürlich Würzburg sehr gut tun.
Auf jeden Fall.
Gerade jetzt gestern zum Beispiel, ich war nicht da, aber gestern gegen Ulm, die Halle war ausverkauft, oder?
Ja,
war sie. Die war ja knallevoll, oder? Also
und laut. Wirklich,
da hat keiner mehr reingepasst.
Ja.
Und die Tickets waren ja auch nach 5 Minuten, glaube ich, weg. Und da ist die Frage natürlich, wie viele haben dann keine Tickets bekommen, obwohl sie halt noch welche gewollt hätten. Und da ist dann natürlich schon schön, die größere Halle zu haben.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja.
Hast du sonst noch was irgendwie positiv oder negativ wahrgenommen bei dem Spiel gestern Abend?
Es war nicht so punktereich, das Spiel, so wie das letzte Spiel, auch wenn es Overtime war, auch im Overtime geendet hat. Ich denke, das Spiel war sehr...
Es war ein bisschen langsamer.
Es war nicht so schnell, es war sehr halbfeldlastig, sehr viel Einzelaktionen. Man muss echt sagen, die Einzelaktionen jetzt auch von Minz oder von Mike Lewis waren echt unglaublich. Haben echt ein tolles Spiel gemacht von ihrer individuellen Qualität. Klar, halt Zach hatte dann V-Probleme gehabt, wurde in ein paar Sachen, finde ich, nicht gerecht gepfiffen, aber so ist das Basketballspiel. Aber er hat seine Qualitäten wieder gezeigt, was er auch machen kann durch seine Energie, von seiner Dreierqualität und auch wie er zum Korb zieht. Und klar, Hannes wieder ein Double-Double.
Hat eine unglaubliche Macht unterm Korb. Also die Rebounds, die er holt, das ist echt, also dieses Timing beim Rebound, ja, ist schon krass. Ne?
Und wenn man sich echt überlegt, was er für eine Leistung bringen muss gegen so drei Granaten von Ulm und er steht da alleine. Leider ist ja Owen Klaassen ja raus, der natürlich auch eine unglaubliche Hilfe sein hätte können für die Jungs, um einfach da auch um Hannes diese Pausen zu geben oder gegenseitig die Pausen zu geben, muss man echt sagen, Hut ab. Der Typ ist erst 19 gerade geworden und liefert da in ein Halbfinalspiel und natürlich auch sehr historisch. Erster Sieg in Halbfinale für die Würzburg Baskets.
Ach wow.
In der Geschichte.
Cool.
Echt toll. Und dass halt Hannes noch das erleben kann und dem Verein das gibt, Hut ab, ey. Ich kann nur staunen.
Ja, das ohne riesen Basketball-IQ zu haben, würde ich mich da einfach anschließen.
Ja.
Ich war einfach ein paar Mal wirklich, oder ich habe gestaunt, als Hannes unterm Korb stand und was für eine Kontrolle er in der Luft über seinen Körper hat und wie er da die Rebounds mit seinen, Armen fischt. Ich war wirklich erstaunt. Und wie gesagt, das ist nicht gegen eine No-Name-Mannschaft oder vielleicht auch nicht Regionalliga oder sonst was, sondern es ist halt Bundesliga-Halbfinal-Playoffs.
Ja.
Und da ist schon krass, auch in der Bundesliga, in den Playoffs, da geht schon ganz schön ruppig zur Sache in den Playoffs, oder? Also die Linie von den Schiedsrichtern zu der normalen Saison, ich habe das irgendwie noch nie so krass wahrgenommen. Aber auch die Braunschweig-Serie, da war schon echt, das war schon tough. Auch in Ulm, da wird so viel laufen gelassen, ne? Wo in der regulären Saison, da bin ich mir fast sicher, gepfiffen wird. Und das finde ich schon crazy.
Ich finde auch diese Physik in der Playoffs finde ich einfach geil. Ich mag es, wenn es ein bisschen härter zugeht und dass es da wirklich
zur Sache geht. Ich finde, also ich meine, ich komme ja aus dem Handball und dadurch, dass ich
das ist normal, dass es immer hart.
Also du kriegst ja beim Handball immer auf die Schnauze eigentlich. Von daher bin ich da auch ein großer Fan von, wenn es so ein bisschen physischer ist. Aber ich finde, es muss halt immer noch so sein, dass halt die Verletzungen oder dass die Spieler geschützt werden vor Verletzungen. Und das ist halt leider, finde ich, manchmal so vom Gefühl her so ein bisschen abhanden gekommen. Und das macht es natürlich sehr, sehr riskant dann. Das macht dann auch für alle, die an der Mannschaft sind, Mannschaftsärzte, Physios und so, egal auf welcher Seite, halt super viel Arbeit, weil halt einfach viel mehr Wehwehchen und Blessuren und sonst was zustande kommen.
Ja.
Und wenn man dann noch Spieler hat, die halt ziemlich intensiv spielen und zum Korb ziehen und so weiter, dass die dann natürlich auch ein bisschen mehr abbekommen, ist, denke ich, auch klar. Aber bis jetzt ist ja in den Playoffs, hier klopfen wir auf Holz, bei den Würzburgern nichts Schlimmeres passiert. Es sind ja alle fit und alle dabei. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut.
Yeah.
Nächstes Thema. Wir haben schon lange nicht mehr über Physiozeug gesprochen.
Ja.
Und zwar Rückenschmerzen.
Mhm.
Rückenschmerzen kennt wahrscheinlich jeder, der gerade zuhört. Und Rückenschmerzen kennt wahrscheinlich auch jeder oder viele Profisportler. Mhm. Die Frage ist, was ist ein schlimmer Rückenschmerz, was ist ein akzeptabler Rückenschmerz und wie managt man einen Rückenschmerz?
Ja.
Und die Frage ist auch, wie geht ein Verein mit Rückenschmerzen zum Beispiel um? Ich weiß nicht, wir hatten es schon so ein bisschen im Vorgespräch, dass du gemeint hast, naja, normalerweise wird halt einfach so ein medizinischer Checkup gemacht, richtig, der wird einfach gemacht und dann ist gut.
Ja.
Jetzt hast du erzählt, dass du bei München damals musstest du ins MRT und es wurde sich die Wirbelsäule angeguckt und man hat geschaut, wie sieht die aus, ist da irgendwas auffällig oder nicht. Kannst du vielleicht einfach mal erzählen, wie das bei dir in der Karriere war?
Ja, bei mir war es so, dass in jedem Verein, wo ich jetzt war, ich kenne die Protokoll Regeln nicht, wie die Medical Checks sein sollten oder was man beobachten muss oder kontrollieren muss. Bei mir war es dann nur so, dass bei Bayern, also wenn ich jetzt auch in dem Podcast auch viel über Bayern erzähle, ist einfach warum. Bei Bayern habe ich einfach sehr viel erlebt und einfach auch eine ganz andere Professionalität erlebt. Natürlich, die haben die Ressourcen, die haben das Geld dafür, um sowas alles zu stemmen. Nicht, dass jetzt ich irgendwie, nicht, dass Leute denken, warum ich nur von Bayern rede. Es gibt ja die anderen Mannschaften, wo ich auch gespielt habe.
Ja, aber wahrscheinlich war Bayern halt einfach der Stern des Südens. Nein, Spaß. Aber dadurch, dass sie an den Fußball halt gebunden sind.
Genau.
Also ich kenne auch Leute, die arbeiten in der Akademie für den Fußball. Mhm. Und das ist ja alles so ein Medical Team. Also das ist ja wirklich so, dass halt der Arzt von den FC Bayern München Fußballern ist gleichzeitig der von dem Basketball so ungefähr.
Genau.
Oder die sind in der gleichen
so
Praxis. Was,
so ist es bei Bayern,
und genau. Dann halt der jüngere Arzt, der da gerade so ein bisschen reinwächst, der macht dann den Nachwuchs.
Richtig.
Zum Beispiel. Und der nächste Arzt macht dann halt wieder die Damenmannschaft,
ja.
Und so. Also da hast du halt einfach eine andere Qualität,
ja,
als bei einer kleinen Mannschaft, wo du vielleicht auch eine viel geringere Dichte an Sportmedizinern hast, einfach, weil du hast einfach weniger in,
ja,
zum Beispiel, ich sag mal, Würzburg, ohne dass ich jetzt sagen will, dass die Medizinabteilung von Würzburg nicht funktioniert, um Gottes Willen. Aber du weißt, was ich meine.
Genau.
Und deswegen, wenn du jetzt von Frankfurt oder Bonn erzählst,
richtig,
dann war das mit Sicherheit auch nicht schlecht.
Genau,
es war aber nicht schlecht. Aber es ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Level in Bayern München.
Ja. Nur, dass halt nur, dass die Zuschauer es verstehen, warum ich viel von Bayern erzähle. Und es war halt witzig, wo ich dann zu Bayern München gegangen bin, habe halt diesen Medical Check gemacht. War halt so, dass Jochen Hane, den ich auch sehr gut kenne, auch aus München kommt, und wir kennen halt uns auch seit der Jugend, und dann ist er zum Arzt geworden, und war halt witzig, dass wir uns gesehen haben, und wo wir die Medical Checks dann gemacht haben, war es dann so, dass die meine Knie, Fußgelenke und meinen Rücken geröntgt haben, und ich erstmal, okay, das ist ja, normalerweise wäre nie was geröntgt, sondern war immer so dieses Check, ja, hat er was im Knie, Fußgelenk, und ja, das war's, und ich habe es bestanden. Und da war echt so das ganze volle Programm und MRT und ja, irgendwie Fußgelenke, alles gut, Knie war auch okay. Und mein Rücken, hat er gesagt, boah, dein Rücken sieht aber richtig gut aus. Und ich habe es einfach so, okay, warum? Er so, ja, ich habe schon andere Sportler gesehen, deren Rücken nicht so gut aussieht wie deins. Und ich dachte so, okay, Dankeschön, das ist, höre ich gerne. Mit 30 bin ich dann nach Bayern, zu Bayern gegangen. Und ja, und dann habe ich einfach auch gemerkt, dass da auch die Spieler, die ich auch bei Bayern war, die mit Rückenproblemen zu kämpfen hatten, schon Probleme hatten. Und ich dachte mir so, okay, der Rücken ist ja schon sehr wichtig für einen Spieler. Und ob das jetzt muskulär ist, oder ein Bandscheibenvorfall, ich kann sowas nicht beurteilen, weil ich noch nie diese Probleme habe. Und da habe ich mich immer so gefragt, okay, was ist der Unterschied zwischen jetzt einem muskuläre Problem oder eine Blockade und einem Bandscheibenvorfall? Kannst du mir da weiterhelfen?
Safe. ich hoffe doch. Nee, tatsächlich, also mit dem MRT-Ding, da finde ich, muss man auch so ein bisschen wirklich mal ein bisschen diese Mythen aufklären, weil das Problem ist häufig, dass es wird ein MRT zum Beispiel gemacht, und eigentlich macht man das MRT, weil halt jemand einfach Rückenschmerzen äußert, und dann ist es das Einfachste natürlich erstmal ein Bild zu machen.
Mhm.
Man hat aber gar nicht diese klinischen Symptome erstmal. Und dann wird dieses Bild halt gemacht, und dann kommt raus, ah ja, ein Bandscheibenvorfall, und man erzählt es einem Patienten. Und viele Patienten denken halt bei einem Bandscheibenvorfall, oh mein Gott, ich darf mich jetzt eigentlich gar nicht mehr bewegen, so ungefähr.
Okay.
Also viele,
ja,
das ist ein sogenannter Nocebo, ne?
Ja.
Man hört Bandscheibenvorfall und jeder so, oh fuck, ne?
Mhm.
So. Und oft ist es auch so, dass man zum Beispiel MRTs von Wirbelsäulen macht, wo man quasi ohne Rückenschmerzen sieht, dass sowas wie eine Vorwölbung, Vorfall oder sonst was da ist.
Okay.
So. Das heißt, jemand hat keine Symptome, aber auf dem MRT ist quasi dieser Rücken auffällig.
Mhm.
Das macht ja erstmal wenig Sinn, weil klar ist die Bandscheibe auffällig, aber es tut ja erstmal nicht weh. Und man muss da halt ein bisschen immer die Klinik, also welche klinischen Symptome hat der Patient, zu welche Auffälligkeiten in der Bildgebung hat der Patient. Das muss man immer so ein bisschen vergleichen bzw. abgleichen.
Mhm.
Und oft ist es halt leider so, dass die klinische Untersuchung nicht so relevant angesehen wird, beziehungsweise auch die Zeit einfach in der Praxis fehlt, ne? Und ich finde zum Beispiel, also Bandscheibenvorfälle, ich habe Patienten da und jeder Rückenschmerz hat gefühlt einen Bandscheibenvorfall, der zu mir kommt.
Okay.
Und ich würde sagen, in vielleicht 20% der Fälle von allen Rückenschmerzpatienten bei mir ist die Ursache wirklich der Bandscheibenvorfall.
Ach krass.
Aber sie kommen mit dem Wissen, dass sie einen Bandscheibenvorfall haben.
Mhm.
Was ich dann immer mache, ich kläre immer super viel auf. Ich schnapp mir mal einen Patienten, ne? Und es ist erstmal so ein bisschen Geschichtsstunde. Ich erkläre denen erstmal, was da vorgeht und was da wehtut und so weiter. Und sage denen aber auch gleich, dass man erstmal feststellen muss, ob es überhaupt die Bandscheibe ist oder nicht. Tatsächlich ist es auch eigentlich so, desto größer der Bandscheibenvorfall, desto besser ist es.
Okay, warum?
Weil eigentlich ist ja dein Körper, es funktioniert immer gleich.
Ja.
Dein Körper hat ein Schmerzsignal, es ist eine Entzündungsreaktion, dein Körper signalisiert oder bekommt signalisiert, hey, ich muss da irgendwas verändern oder abbauen oder machen. Und dann kommen die sogenannten Makrophagen, die Fresszellen, die das abfressen. Mhm. Und desto größer der Schaden ist, desto leichter kriegt der Körper oder desto mehr Signale kriegt der Körper, hey, du musst da was abbauen oder wegtransportieren. Das heißt, desto größer der Bandscheibenvorfall ist, desto besser ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach halt. Ne? Also das ist.
Aber ist es dann so mehr tief oder ist es mehr oberflächlich? Kann man das, jetzt kommt es wieder, kann man das durch ein Ibuprofen einfach wieder.
Nee.
Dass man sagt, okay, man nimmt eine Ibo und dann geht das schon?
No. Tatsächlich ist es so, dass eigentlich, man muss ja sich überlegen, warum tut ein Bandscheibenvorfall weh? Oder was ist,
ist es dann wirklich so durch?
Es ist im Endeffekt, ist es der Druck auf das Neuroforamen beziehungsweise auf nervale Strukturen und die neurogene Entzündung, die dann passiert. Also das heißt, du hast ja einen Bandscheibenvorfall, lokale Rückenschmerzen einseitig.
Ja.
Also nie, oder ich hatte es noch nie, weiß ich nicht, kein Bandscheibenvorfall.
Mhm.
Der Bandscheibenvorfall zeichnet sich eigentlich dadurch aus, oder die Problematik, dass jemand eine Ausstrahlung hat. Und wenn die Ausstrahlung aber da ist, dann ist die Ausstrahlung nicht, das fängt am Po an und zieht dann nach hinten übers Bein, sondern die Ausstrahlung fängt am Rücken an und geht dann. Weil in der Neuroanatomie musst du immer beachten, dass das quasi keine Segmente überspringen kann.
Ja.
Das heißt, es kann nicht quasi, ich sag mal, es ist kein Bandscheibenvorfall, wenn du sagst, mir zieht die Beinrückseite ganz oben am Po, so in der Region, dann hört es auf und dann zieht es wieder hinten in der Wade.
Okay.
Das macht keinen Sinn. Das ist irgendwas anderes. Das ist nicht ein Bandscheibenvorfall. Das Gleiche ist mit der muskulären Aktivität zum Beispiel. Das ist immer was, da müsste man sich überlegen, was man macht. Aber ein Bandscheibenvorfall, wenn der groß genug ist, beziehungsweise der Druck auf den Nerven und die neurogene Entzündung groß genug ist, dann haben Leute teilweise motorische Ausfälle. Das heißt, die können ihr Bein nicht bewegen oder so.
Das sollte also wirklich nicht bewegen?
Es gibt,
oder es ist
wenn
mehr
es
so,
ganz krass ist.
Oder es ist mehr so ein Taubnis in den Beinen.
Das sind, genau, das ist also das Nächste.
Ja.
Es gibt, ein Bandscheibenvorfall macht immer neurologische Symptome. Das ist quasi der neurogenen Schmerz, beziehungsweise ein neurogener Schmerz ist eigentlich falsch, aber ein Schmerz in dem versorgenden Gebiet, dann macht das eine Taubheit oder Sensibilitätsstörung.
Mhm.
Das kann aber auch sein, dass quasi eine Überempfindlichkeit der, des Gebiets dann ist.
Ja.
Da gibt es so sogenannte Dermatomkarten.
Ja.
Das heißt, man schaut sich das an und dann sieht man, ah, okay, das ist das Gebiet von L5, also von L5 Bandscheibe. Das ist das Gebiet von da und so weiter.
Ja.
Muss man halt wissen. Und dann Reflexe.
Ja.
Sind auch manchmal so, dass sie nicht mehr funktionieren. Du kennst doch bestimmt den Patellasehnenreflex. Du setzt dich so hin und jemand haut dir mit einem Hammer aufs Knie und dann macht dein Bein so.
Ja,
genau.
Stimmt aber bei mir nie. Bei mir passiert nie dieses was.
Wir machen es gleich danach.
Das würde ich gerne sehen.
Und wir. Okay.
Das schaffst du nicht.
Okay, Deal. Auf jeden Fall machen wir dann den Reflex und schauen, ist dieser Reflex da? Und da gibt es halt dann auch wieder, jeder Muskel hat einen, oder viele Muskeln haben einen Reflex, den man auslösen kann an der Sehne, an dem Übergang.
Ja.
Und dann muss man halt schauen, dass man das hinkriegt. So.
Ja.
Und alles das in Summe gibt mir schon mal sau viel Informationen darüber, ist es jetzt die Bandscheibe, die Probleme macht, oder ist es doch was anderes? Und wenn das alles nicht der Fall ist, dass er quasi keinen Sensibilitätsausfall hat, dass er keinen Funktionsausfall hat, dass er kein Taubheitsgefühl hat, dass er keine extremen Schmerzen hat in dem versorgenden Gebiet, dann ist es erstmal nicht relevant, ob die Bandscheibe quasi, die Amis sagen immer bulgt, also bulgt, B-U-L-G, oder halt nicht. Ne?
Okay.
Und das ist halt das, was man verstehen muss. Und viele schauen halt auf das Bild und sagen, ah, der Herr King hat einen Bandscheibenvorfall da und da. Ach, sie haben Rückenschmerzen. Okay, ja, das ist ihr Bandscheibenvorfall. Mhm. So. Aber dann ist genau das Problem, weil meistens ist die Muskulatur, die tight wird und super fest ist und so weiter, aber die wird ja auch aus einem bestimmten Grund tight. Und vielleicht wird die tight, weil du halt immobil bist, das heißt, weil du dich einfach nicht so viel bewegst, ja, weil du vom Arzt gesagt bekommst, so nach dem Motto, wenn du dich jetzt bückst, dann explodiert deine Bandscheibe.
Krass.
Und das habe ich schon gehört. Es waren Patienten bei mir, die zu mir gesagt haben, ich dürfe mich nur noch en bloc drehen.
Ja. Yeah.
Also, kennst du en bloc?
En bloc?
Das heißt
quasi... Ich kenne Jenny von der Block.
Die en bloc ist eine Möglichkeit, quasi aufzustehen, ohne viel Last auf den Rücken zu bringen.
Das heißt, in die Hocke gehen, ne?
Nee, man, wenn du jetzt liegst zum Beispiel, ja, dann drehst du dich so auf die Seite und stützt dich so ab. So bewegen sich halt super alte Menschen oder Menschen, die super in Schmerzen sind.
Oh scheiße,
und das macht auch Sinn am Anfang. Naja, das bist du keiner von.
Okay.
Das macht auch Sinn am Anfang,
ja,
sich so zu bewegen, vielleicht für die ersten 1-2 Wochen, aber halt nicht 6 Monate. Und wenn es halt dem Patienten falsch kommuniziert wird, dann ist er quasi in so ein Hamsterrad und es wird ja peu à peu schlechter. Und das ist ja das Ding, wieso es halt nicht
funktioniert.
Also weißt du?
Ja, das ist nicht. Aber das heißt, nach einem Bandscheibenvorfall, wie lange kann man da, sagen wir mal, in der Profi-Szene, wie kann man sagen, gibt es da einen Grad von dem Schmerz und dann kann man sagen, okay, der kann nach 6 Wochen zurück und nach einer Woche, nach 3, wie kann man das dann so
einschätzen? Ich bin mir nicht sicher, ich hatte letztens erst eine Studie in der Hand.
Ja.
Ich müsste es nochmal genau recherchieren, aber ich bin der Meinung, dass es egal, ob der Bandscheibenvorfall operiert oder nicht operiert wird, dass du nach, ich meine, es waren allerspätestens 6 Monaten oder waren es 3 bis 6, müsste ich nochmal nachgucken, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dass du nach einer gewissen Zeit eigentlich, egal ob du operiert wirst oder dann das konservativ mit Physiotherapie und Muskelaufbau und sonst was machst, dass es keine Veränderung ist.
Aber wie oft musste man zu dir zur Therapie kommen, muss man dann jeden Tag kommen oder 2-3 Mal die Woche?
Es ist einmal? Eigentlich mehr Selbstübung.
Okay.
Weil am Anfang macht man bei so einem akuten Bandscheibenvorfall auch nicht viel. Also wie gesagt, es muss ja erstmal einer sein.
Ja.
Und ich finde, dass diese Diagnose in Deutschland deutlich häufiger gestellt wird, dass jemand einen Bandscheibenvorfall hat, als dass es das wirklich ist.
Okay.
Also ich sehe nicht viele Bandscheibenvorfälle in der Praxis und ich habe viele Patienten und ich habe auch viele Rückenschmerzpatienten. Ne? Aber ich hatte gestern eine Patientin, die hat er auch vom Arzt gesagt bekommen, sie hat einen Bandscheibenvorfall. So. Und komischerweise, ihre kompletten Bandscheiben in der Lendenwirbelsäule sahen alle exakt gleich aus. Alle waren gleich vorgewölbt. Und dann ist sie in ein Loch getreten. Und bei diesem Tritt in ein Loch hat sich quasi die Wirbelsäule so gestaucht, dass quasi die Wirbel, also die Dornfortsätze, schau mal, du siehst hier das
Skelett. Ich schaue es mal an.
Oder? Ja, genau. Warte, ich dreh's mal. Diese Dornfortsätze, also das sind die Knochen, die nach hinten vom Wirbelkörper
weggehen. L1 und 2, 3, 4 und so.
Genau, gell? Also
5.
Genau. Und die war so steil gestellt, du siehst es an dem Modell, weil ich es ja gestern auch erklärt habe.
Ja.
Und durch dieses Tritt in ein Loch gab es da quasi dieses Kompression von den Knochen.
Ja.
Und das nennt man Kissing Spine. Also
okay. Kissing Spine, gell? Kissing Spine. Ja, das habe ich mal schon gehört.
Und das habe ich mal gehört. Das ist ganz typisch bei Leuten, die unglaublich viel Lordose haben und wenig Rumpfaktivität und so. Und wenn die dann noch einen Stoß reinkriegen und diese Stauchung, dann haben die halt einfach Sauschmerzen. Und das Erste, was halt der Orthopäde sagt, weil im MRT sucht man halt nach Bandscheiben und nicht nach irgendwelchen Dornfortsätzen von dem Wirbel, heißt dann halt, naja, nicht Kissing Spine Syndrom, sondern halt Bandscheibenvorfall. So. Und da kann ich halt mit der Bandscheibe so viel machen, wie ich will. Dann wird gesagt, nicht beugen extrem. Ne? Also, weil wenn du beugst, dann bringst du ja nach hinten den Druck an die Bandscheibe. Verstehst du, was ich meine? Weil das Material verlagert sich ja nach hinten, weil du öffnest hinten und dann tendenziell kommt hinten so ein bisschen mehr Druck an. Kann aber auch genauso bei einer Schließung, also bei einer krassen Streckung nach hinten passieren, dass quasi halt Druck auf die Bandscheibe kommt und auch nach hinten rausgeht. Beides möglich, das ist auch wissenschaftlich meiner Meinung nach noch nicht bewiesen, vielleicht irre ich mich auch. Aber im Endeffekt musst du dir jetzt überlegen, die hat gesagt bekommen vom Arzt, bloß nicht beugen, also bloß kein Rundrücken machen.
Mm.
Und sie macht einen Rundrücken und ihre Symptome sind weg. Weil das eben nicht dieser Bandscheibenvorfall war, okay, sondern weil das dieses Kissing-Spine-Syndrom war. Und die muss halt einfach schauen, dass sie quasi aus diesem extremen Hohlkreuz, ja, so wie man es immer in Deutschland schön sagt, einfach rauskommt. Dass sie quasi, okay, aufrechter ist.
Also dieses Sitzen im Büro, man muss schon, genau, aufrecht und nicht, ja, in diesen.
Also ich mache meinen Patienten mit Rückenbeschwerden meistens einen Plan. Mhm. Oder beziehungsweise sagt denen, was sie machen sollen.
Ja.
Und es gibt immer den guten und den schlechten Tag.
Mhm.
Schlechter Tag sind folgende Aufgaben, guter Tag sind folgende Aufgaben. Und das ändere ich quasi immer.
Ja.
Und oder beziehungsweise passt es immer an, sodass meine Patienten dann quasi wissen, okay, ich habe mich so zu verhalten oder so zu verhalten. Ne? Und nicht einfach nur, ja, mach jetzt das so, mach das so, weißt du, so diese Standarddinger, sondern, ja, es gibt halt einfach gute und schlechte Tage, gerade in so Bandscheiben-Rehas auch. Und da muss man dann halt einfach gucken, was geht und was geht nicht. Und auf lange Sicht muss man halt zum Beispiel beim Profisportler, muss man natürlich es schaffen, dass diese ganzen Belastungsreize halt wieder eingebaut werden, dass die Muskulatur wieder aktiviert wird und gestärkt wird.
Ja.
Und das sollte halt auch möglichst schnell passieren, weil desto länger halt ein Muskel zum Beispiel von einem Nerv keine Information bekommt, desto länger braucht es natürlich auch, bis dieser Nerv beziehungsweise Muskel sich wieder regeneriert, ne?
Okay.
Ja?
Verstehe ich.
Verstehst du, oder?
Ja, das ist sehr interessant. Ich finde halt auch dieses Thema Rücken ist natürlich auch für ganz Nicht-Athleten sehr spannend, weil ich glaube, das ist so wichtig, gerade wenn Leute nicht sehr sich viel bewegen und nur sitzen, genauso spannend wie die Athleten, wie das passieren kann mit einem Bandscheibenvorfall. Und aber das hast du für mich eindeutig erklärt.
Hast du es verstanden?
Ja.
Gut. Das ist auch echt, also das ist mir so ein bisschen so ein Herzenspunkt, weil man sieht immer so auf Instagram zum Beispiel, sieht man immer nur einen Teil,
ja,
von dem, was man macht.
So. Ja.
Und zum Beispiel die Patientenedukation, also die Aufklärung, dem Patienten zu erklären, was sein Problem ist, was er machen soll, was er nicht machen soll und so weiter. Das ist in der Physiotherapie so ein Riesenpunkt und das ist so enorm wichtig. Aber es
erklärt.
Genau, aber es interessiert keinen auf Instagram. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Auf Instagram wollen die Leute halt sehen, wie es knackt zum Beispiel. Das ist ein Teil vielleicht der Behandlung.
Ja.
Da muss man natürlich beim Bandscheibenvorfall extrem aufpassen. Bei manchen sollte man das auch nicht machen. Das kommt drauf an, welche Größe, welche Stärke, wie genau der liegt. Da braucht man dann immer eine radiologische Abklärung und so. Aber man muss halt einfach den Patienten sagen, so und so läuft's. Und es ist auch, du hast die Patienten auf deiner Seite. Ich sage meinen Patienten, ne, wir gehen ja nach den Wundheilungsphasen. Ich sage den Patienten, ab Woche X, je nach verletzter Struktur, wirst du keine Beschwerden mehr haben. Und dann kommen sie an dem Tag zum Beispiel oder halt in der Woche und sagen, ey Max, seit Anfang der Woche habe ich keine Schmerzen mehr. Und ich so, ja, ich habe es dir gesagt. Dann sage ich, in der Woche wirst du keine Schwellung mehr haben. Dann sagen sie so, ey Max, seitdem wird mein Knie nicht mehr dick. Dann sage ich, in der Woche werden wir mit dem Krafttraining anfangen und du wirst merken, dass es kein Problem wird, sondern dass ganz im Gegenteil, dass es dir dadurch besser geht. Wir machen das und die sagen, hey, es funktioniert. Und dann hast du den Patienten halt voll auf deiner Seite. Aber du musst halt einfach kompetent sein und wissen, wann geht was.
Richtig.
Und musst es halt klar kommunizieren. Und die Patienten, die sind dann auch motivierter, weißt du, die haben so eine bessere Compliance, weil sie dabei sind dann.
Ja, ich verstehe.
Und nicht einfach nur so, ja, ich gehe jetzt zum Physio, mal schauen, was er heute mit mir macht, sondern die arbeiten auf immer kleine Ziele. Also du machst halt quasi das ein großes Ziel.
Also um den Erfolg zu sehen.
Genau, ich bringe den Sportler oder den Menschen wieder dahin zurück, wo er hin will. Ne? Beim Sportler ist es ganz klar, der will wieder seinen Sport machen. Beim, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen Menschen ist es so, der will seinen Alltag wieder gut meistern, mit seinen Kindern spielen, mit seinen Enkelkindern spielen, whatever.
Die Einkäufe hochtragen können.
Genau. Zum Beispiel. Also da habe ich ja mal was gesehen auf Instagram auch. Da hat jemand richtig abgekotzt, dass er das dann wieder konnte.
Ja.
Ja. Haben wir das schon mal erzählt?
Ich glaube, das hast du mir erzählt.
Nein, haben wir. Ich rede von einem Video auf Instagram bei mir, wo du mich angerufen hast. Haben wir das schon mal erzählt?
Ah, nein, aber gar nicht.
Ja.
Von einem Video.
Ja, das war so krass. Stimmt. Das war, glaube ich, eines der ersten Videos
auf
Instagram.
Richtig.
Und ich fand die Idee richtig smart.
Stimmt, mit den Geheimen, mit den
Anonymen. Genau, mit diesen anonymen Kunden.
Ja, ja.
Und ich fand die Idee richtig smart, weil viele denken ja, also Physiotherapie nur Massage und damit will ich nicht die Massage bashen oder so, weil die Massage hat auf jeden Fall ihre Berechtigung.
Ja.
aber dass man halt auch mehr machen muss, als einfach nur da liegen und der Therapeut macht, sondern der Patient ist halt eigentlich der, wo die Verantwortung übernehmen muss, dass es ihm besser geht. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen so, und ich wollte es eigentlich noch viel krasser machen. Ne? Ich wollte so drüber schreiben, die Abrechnung mit Physiotherapie lang und keine Ahnung.
Ja.
Und so, keine Ahnung, alles, was der macht, ist scheiße und der hat keine Ahnung von seinem Beruf und wollte so richtig losbashen. Und dann hat der Videograf, mit dem ich das gemacht habe, so gemeint, ah Max, wir machen mal noch ein bisschen low jetzt am Anfang.
Ja, ja, ja.
Vielleicht ist es sonst zu provokant. Und ich so, okay.
Ja.
Und dann haben wir das gemacht, dann habe ich es gepostet. Und hast du mich angerufen?
Ich
war gerade mit meiner Freundin im Auto gesessen und dann so, Max, wieso postest du, wie jemand über dich ablästert?
Ja, genau.
Du hast es erst gar nicht gecheckt.
Ich hab's nicht gecheckt, weil ich glaube, es war so, dass ich es nur gelesen habe und nicht den
Inhalt. Diese verzerrte Stimme gehört hast.
Richtig,
und so,
dieses Ganze. Genau. Ja. Und da hatte ich gedacht, okay, ich rufe Max an und sage, ey, Max, wer hatet so krass auf dich und was so, ist da los?
Wer hat deinen Account gehackt und postet
ja,
sowas?
Ja, genau. Und dann hast du es mir erklärt und dann habe ich es auch angehört und dann habe ich es auch verstanden, den
Joke
dahinter.
Ja.
Und dann fand ich es lustig.
Dann fandest du es lustig. Ja. Ich glaube tatsächlich, das Video ist voll krass viral. Also krass viral jetzt auch nicht, aber es hat 64.000 Views.
Krass.
Ja. Ja, das wurde viel, viel angeguckt. Crazy, ne?
Ja.
Ja, jetzt auf dem Video, auf dem Thumbnail steht die schlechteste Idee. Vielleicht können wir da gleich die Überleitung machen zu noch was Schlechtem. Ne?
Ja.
Weil wir müssen unseren Zuhörern was verkünden. Ne?
Ja.
Und zwar, mir fällt es fast ein bisschen schwer, quasi übers Herz zu bringen.
Ja.
Weil tatsächlich werden wir jetzt erstmal in ein kleines Sommer, man kann es vielleicht nicht ganz Pause nennen, aber in ein Sommerpäuschen gehen.
Ja.
Weil ich einfach zu viel unterwegs bin und du die Pfingstfeiertage auch in Ruhe mal genießen möchtest, richtig? Oder beziehungsweise wir einfach gesagt haben, wir brauchen mal eine kurze Pause, einen Break.
Ja.
Und dann bin ich weg. Ich bin dann ein bisschen länger weg. Wieso erfahrt ihr dann nach der Pause wahrscheinlich?
Ja, weil ich kann ja den Podcast ja ganz schlecht von zu Hause machen.
Ja.
Deswegen, müssen wir jetzt erstmal eine Pause machen.
Aber es ist ja auch kein Stress. Das, hoffentlich steigt da ja nur dadurch die Vorfreude umso mehr.
Ja.
Weil danach, oh, da sind krasse Themen zu besprechen.
Richtig krasse Themen. Ich schreibe uns sicher alle auf, wird eine special long session.
Oh, das können wir wirklich machen, so als Comeback-Session. Ne? Ich glaube, das müsste dann wahrscheinlich so irgendwann Mitte Juli sein, wo dann wieder eine Folge rauskommt. Wir müssen mal gucken, wie wir es dann hinbekommen, weil ich komme da erst dann wieder zurück von einem Trip, sagen wir es mal so.
Ja.
Und dann gucken wir einfach mal, aber da gibt es richtig viel News.
Ja.
Dann. Damit würde ich dann auch jetzt, die Sonne scheint, passend zum Sommerpäuschen.
Dein Lächeln scheint.
Was sagst du?
Dein Lächeln scheint.
Ja, so wie deins, Alex. das kann man auch noch kurz erzählen.
Ja, genau, erzählst du.
Alex ist gerade in die Praxis gekommen und ich bin heute Nachmittag in der Firma zum Arbeiten und dann haben wir gesagt, wir nehmen heute Podcast auf und Alex kommt in die Firma und sagt, hey Max, du siehst so gut aus. Nein, stopp, sorry.
Ja,
du hast gesagt, Alex hat quasi mich gedrückt und hat gesagt, Max, dein Shirt fühlt sich so gut an. Ist das auch atmungsaktiv? Und ich so, ja, voll geil. Und dann sagt er so, ja, aber du hast auch die gute Figur dazu, dass du das so, weil das so ein bisschen enger ist oder halt so ein bisschen fällt.
Ja.
Und so ein bisschen stretches, du hast doch die Figur, das anzuziehen. Und habe ich gesagt, Alex, du hast auch die Figur, das anzuziehen. Und dann kam auf einmal so ein stilles Lächeln aus den Katakomben von Physiotherapie lang. und dann haben wir uns sagen lassen, dass es schön ist, uns zuzuhören, wie wir uns gegenseitig Komplimente machen.
Genau.
Dann habe ich Alex Haarfrisur gelobt, die hat heute gestylt.
Ja.
Alex hat mein Grinsen gelobt und so ging es dann irgendwie weiter. Ne?
Dann habe ich gesagt, hey, Männer können ja auch sich gegenseitig Komplimente geben. Also ich habe überhaupt kein Problem, wenn ein Mann mir ein Kompliment
auf keinen Fall.
Oder sagt.
Ich finde aber auch, ich fände es auch irgendwie geil, wenn in Deutschland so die Kultur so ein bisschen anders wäre, weil ich finde auch, du darfst ja auch zum Beispiel, ein Mann darf ja auch einer Frau ein Kompliment machen, ohne dass der jetzt gleich so flirt. Weißt du, was ich meine? Also, wenn jemand sympathisch ist, kann man das ihm doch einfach mal sagen. Oder auch andersrum, eine Frau auch Mann oder so, ohne dass es gleich so dieses
Hintergedanken.
Genau, diesen Flirtcharakter auch hat.
Ja.
Vielleicht würde das auch quasi dieser ganzen deutschen Philosophie oder dieser Gesellschaft mal ganz gut tun, wenn man einfach mal nicht so, Alex ist so ein Spaß. Sondern,
ja, genau, dieses Hey. Genau. Das ist immer dieses nicht gönnen und, also, weißt du, dieser Mensch sieht doch gut aus. Das ist doch, wir sind doch alle Menschen.
Ja.
Wir sollen doch es auch genießen, zu hören. Es muss ja nicht oberflächlich sein, aber das Leben und die Zeit ist so kurz, um einfach jedes Mal nur mit einer Fresse rumzulaufen und schlechte Laune.
Also, verstehe ich auch nicht so ganz, aber.
Ja, so ist es manchmal.
Ich glaube, das kommt durch Unzufriedenheit, Alex.
Ja.
Und wir sind halt vielleicht nicht unzufrieden.
Nee.
Deswegen verteilen wir halt gerne Komplimente.
Es gibt gute und schlechte Tage, aber ich bin nicht jetzt unzufrieden.
Nee, auf keinen Fall.
Ja?
Ja, ich bin auch zufrieden. Ich bin auch zufrieden mit der Länge der Podcast-Folge.
Cool.
Deswegen machen wir hier jetzt einen Cut. Ich löse jetzt noch deinen Patellasehnenreflex
aus. Ja, das will ich jetzt checken. Und das wollen wir dann sehen.
Und dann, vielleicht seht ihr es ja auch.
Ja.
Und dann sehen wir uns in 5 Wochen.
Yes!
Habt eine gute Zeit.
Euch auch. Bis dann.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball, health and everything in between.